Talking Life Science, ein Podcast der Aristo Group.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Life Science, dem Podcast, der Ihnen Einblicke und Diskussionen aus den verschiedensten Bereichen der Life Science Branche bietet. Mein Name ist Sarah Wenk, Teamleiterin im Bereich Medizintechnik bei der Aristo Gruppe. Und ich freue mich, in jeder Episode gemeinsam mit Ihnen und unseren Experten ein bisschen tiefer in die Life Science einzutauchen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns und der ein oder andere wird ihn vielleicht schon kennen. Das ist der liebe Jens Heine, ein echter Experte im Bereich Projektmanagement und mit viel Expertise insbesondere bei Projekten in der Medizintechnik. Mit seiner jahrelangen Erfahrung und seinem tiefen Verständnis für die Branche ist Jens der perfekte Gesprächspartner, um das Thema Projektsanierung und Restrukturierung zu beleuchten. Ein Bereich, der sicher für viele von immenser Bedeutung ist. Hallo Jens, es ist mir eine Ehre, dich heute wieder in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Willkommen zurück.
Hallo Sarah, vielen Dank für die lieben Worte, die liebe Einleitung und ja, wie immer, ich bin gern bei euch, freue mich auf diesen heutigen Podcast und ja, danke für den Vorschuss an Lorbeeren. Ich hoffe, dass ich den Zuhörern dieses Podcast ein paar Einblicke in das Thema Projektsanierung, Projektrestrukturierung geben kann. Und ja, ich bin gern bei euch, lass uns starten. Welche Fragen hast du mitgebracht?
Genau, apropos Zuhörer. Vielleicht starten wir nochmal. Der ein oder andere hat vielleicht unsere erste Folge noch gar nicht gehört. Ich würde mich freuen, wenn du dich nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellst.
Ja, also ich bin 50 Jahre, bin fast die Hälfte davon, nämlich 23 Jahre im Projektmanagement tätig, darf bei die Hälfte im IT- und TK-Bereich, die andere Hälfte im Medizinbereich und seit knapp 18 Jahren selbstständig. Ich mache diesen Job sehr gern, mir macht es Spaß an, ja, in Krisensituationen zu arbeiten, Sachen voranzubringen, mit einem Team zu arbeiten. Und ja, das ist eigentlich meine Leidenschaft. Und ich denke, das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich mit dir hier heute sitzen kann.
Ja, durchaus. Wir haben ja auch schon das ein oder andere Projekt erfolgreich bewältigen können. Interessant, wie du auch diesen speziellen Bereich wirklich für dich entdeckt hast und diese Leidenschaft. Wenn wir uns jetzt mal wieder dem Thema Projektmanagement zuwenden, wo wir auch ursprünglich herkommen. Projekte können ja manchmal wirklich vom Weg abkommen. Was sind denn deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach die typischen Anzeichen dafür, dass das Projekt jetzt wirklich nicht mehr auf Kurs ist?
Ja, also die ersten Anzeichen sind immer, ein Termin wird nicht eingehalten, ein Budget wird überschritten, die Teammitarbeiter kommunizieren nicht miteinander oder zu wenig oder falsch. Es gibt Probleme bei den abgelieferten Teilzielen, bei den Teilergebnissen und der Fokus auf einen Scope, auf einen Projektscope ist entweder verloren gegangen oder den gibt es schon gar nicht. Das sind so eigentlich die grundlegenden Sachen, auf denen eigentlich die meisten nachfolgenden Probleme aufbauen.
Mhm. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also das sind ja dann quasi die Anzeichen dafür, die sich dann daraus ergeben. Aber was sind deiner Meinung nach wirklich so die Stolpersteine, dass das Projekt anders verläuft als geplant?
Ja, ich hatte jetzt gerade den Punkt Projektscope erwidert als letzten Punkt. Eigentlich ist es der Kernpunkt, um den sich alles dreht. Wenn der Projektscope nicht definiert ist oder aufgeweicht wird im Laufe des Projektes, dann fehlt das Ziel, die Richtung. Die Mitarbeiter richten natürlich daraus ihre Aktivitäten, ihre Kommunikation aus. Und wenn das halt falsch ist, dann passt es nicht. Ja. Vielleicht gerade an der Stelle auch mal kurz eine Info, was ist eigentlich ein Projektscope?
Genau, das hätte ich jetzt auch gefragt.
Genau, weil das vom Verständnis her auch dann noch beiträgt. Ja, der Projektscope ist eigentlich eine Definition des Projektumfanges. Das heißt, welche Projektziele, Fristen, Aufgaben erwartet man von diesem Projekt? Meistens werden auch Nicht-Ziele und Nicht-Aufgaben definiert, um wirklich klar abzugrenzen, wohin geht die Reise? Was soll das Ergebnis rauskommen? Mit welchem Ergebnis rechnet man? Wie kann man das messen? Und das ist auch wichtig, dass jedes Projektmitglied das verstanden hat. Und wenn man darauf ausgehend die Aktivitäten ableitet, dann ist es schon mal ein wichtiger Grundstein zu sagen, alle arbeiten am gleichen und in die gleiche Richtung. Und von diesem Scope aus herausgehend plant man halt die Aktivitäten und die Abschätzungen. Und jede, was ich vorhin genannt hatte, Projektsituation, die schiefläuft, wie Termine, Budgets werden überschritten, kommen aus dem Bereich, man hat die Aufgaben falsch abgeschätzt, man hat eine falsche Richtung eingegangen, oder ein Manager oder Managementbereich sagt, das dauert zu lange, das kostet zu viel, ihr müsst es in der Hälfte schaffen. Und es wird dann halt nicht darauf geachtet, dass man vielleicht doch die Zeit braucht und man sich dann aber natürlich drücken lässt in der Zeit. Und am Ende kommt raus, es hätte man doch die gleiche Zeit gebraucht, wie vorher geschätzt war. Also gerade solche Themen, wenn ein Projekt sehr komplex ist, dann kann man am Anfang auch nicht immer alles schätzen. Dann sind die Schätzungen recht grob. Die Erfahrung gibt aber wieder, man kann zwar sehr viel Zeit in Schätzungen und Detail und Expertenwissen verbringen, wenn man aber sehr erfahrene Projektmitarbeiter im Team hat und die am Anfang eine grobe Schätzung abgeben über das Thema, was man da arbeitet, stimmt das zu 90% mit dem überein, mit dem Termin oder mit dem Budget, wo man hinkommt. Das heißt, die Mitarbeiter wissen eigentlich, wenn sie erfahren sind, wovon sie sprechen. Und trotz vieler Managementmethoden verfeinert das zwar die Prozentsätze von 90 auf vielleicht 95%. Aber am Ende gibt es immer wieder Änderungen im Projekt. Dennoch, die Mitarbeiter wissen, wovon sie sprechen und werden halt oft von Wünschen, Forcierungen aus dem Management dazu getrieben, dass sie halt schneller, kürzer andere Themen bearbeiten oder halt einfach mal beginnen, statt vorher ordentlich zu planen. Ja, also weiteres Thema zum Beispiel ist, dass entweder Mitarbeiter fehlen oder Material fehlt. Ganz oft ist es halt, fangt bitte schon mal an.
Ja.
Das ist dann so ein blinder Aktionismus im Sinne von, wir programmieren schon mal, wir bauen schon mal eine Leiterplatte auf, wir bauen ein Engineering-Modell. Das ist an sich sehr gut, um halt eine Machbarkeitsstudie zu definieren und sagen, generell funktioniert das Projekt, generell kommen wir voran. Aber zu sagen, jetzt ist die Leiterplatte schon fertig oder die Software steht doch schon, das ist aber meistens bloß 10%, wenn überhaupt, vom Gesamten, weil das Ganze gerade im Medizinbereich, dann kommt man in die Details, da muss man mit Regulierungsbehörden sich abstimmen, muss man Qualitätsthemen abstimmen mit anderen Bereichen, weil eine Software mag vielleicht auf den ersten Blick sofort funktionieren, aber ist sie denn auch für den User nutzbar? Ist sie denn auch für den Service servicebar? Und das gilt es halt abzusprechen, ist halt am Anfang wirklich nur ein erster Schnellschuss. Und fürs Management signalisiert das oft, ihr habt da schon 50%, das kann nicht mehr so lange dauern, macht's doch mal fertig. Und dann gibt es Hochrechnungen, dass das Projekt ja doch eigentlich viel schneller fertig wird, obwohl man eigentlich noch am Anfang steht.
Jetzt bist du natürlich auch erfahrener Projektmanager in der Medizintechnik. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es hier vielleicht nochmal besondere Stolpersteine gibt. Wie ist denn da deine Erfahrung?
Ja, also gerade im Bereich Medizintechnik ist es halt so, dass wir halt Normen haben, nach denen wir arbeiten müssen. Es geht ja um regulierte Bereiche, geht am Ende des Tages auch um Menschenleben, um die Qualität, die wir einhalten müssen. Und hier ist es halt wichtig, dass man bei Änderungen im Projekt, bei Neuaufsetzen von dem Scope darauf achtet, dass man sich halt hier an geänderte Normen anpasst. Wobei die Normen in einem relativ langen Zeitraum von mehreren Jahren vorangekündigt werden oder die Änderungen vorangekündigt werden. Nur bei Langlaufprojekten natürlich darauf geachtet werden muss, überschneidet sich das mit neuen Forderungen. Da muss man das teilweise überarbeiten. Leider werden die Forderungen meistens konkreter und detaillierter anstatt leichter, so dass man dann auch die Qualitätsanforderungen am Produkt oder an den zu testenden Ergebnissen dann nochmal anpassen muss.
Verstehe. Kommt wahrscheinlich sehr stark aufs Projekt an, aber gerade wenn es um Neuentwicklungen geht, die können sich ja wirklich mal über Jahre ziehen, dass man da wirklich auch vielleicht mal eine Normenänderung im Rahmen des Projektes haben könnte.
Ja,
die man vielleicht so nicht hat kommen sehen vorab, ja.
Hatten wir auch in den letzten Projekten, die ich hatte, dass sich zwischendurch Normen angekündigt wurden zu Beginn des Projektes.
Ja.
Die wurden auch eingehalten zum geplanten Ende des Projektes, aber nachdem das Projekt sich verlängert hatte, gab es schon wieder Aktualisierungen und man musste halt dann auch wieder auf die nächste Stufe der Norm eingehen, was dann auch zur Folge hatte, dass man wieder ein halbes Jahr dranhängen musste, um neue Tests, Nachweise, Abstimmung mit den Behörden und so weiter durchzuführen.
Oje, oje, klingt nach viel Arbeit. Wenn jetzt ein Unternehmen feststellt, dass das Projekt tatsächlich gar nicht mehr im Scope ist, dann kann ich mir jetzt vorstellen, dass vor allem eine schnelle und effektive Reaktion entscheidend ist. Was muss denn aus deiner Sicht als Spezialist getan werden, um wieder auf Kurs zu kommen?
Na, ich denke, als erstes, um zu erkennen, dass man nicht auf Kurs ist, muss man erstmal sich eingestehen, dass man irgendwo Probleme hat. Und das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, zu sagen, Wir haben, also nicht jede Abweichung ist gleich eine Krise, davon abgesehen. Aber wenn jetzt mehrere Sachen zusammenkommen, wie Budget regelmäßig überschritten, die Termine wurden ständig gerissen, ständig verschoben, dann muss man sich auch mal fragen, wo kommt das her? Und auch eingestehen, wir haben unsere Aktivitäten nicht im Griff. Mhm. Das wird oftmals von den Teammitgliedern recht gut erkannt. Die wissen, dass es halt nicht gut läuft, kommunizieren das teilweise unter vorgehaltener Hand, teilweise auf dem Flur ganz offen. Leider wird es auch nicht immer vom Management, auch wenn es gesagt wird, so mitgenommen. Mhm. Und es wird halt dann oft von einem Teammitglieder gemeldet, wir haben hier ein Problem, das und das können wir nicht erreichen, die Software wird nicht fertig oder der Test kommt zu spät. Der Projektleiter nimmt das zwar mit und sagt, naja, das Team, ich denke, die kriegen das noch hin. Der Projektleiter reportet eigentlich ein rotes Thema, gelb zu gelb. Ich denke, wir kriegen das noch hin und nach oben wird das dann meistens grün gemeldet. Da kommt so schön der Begriff, ich höre das mal wieder, das Melonen-Reporting zutage. Das heißt, außen grün, innen rot. Mhm. Und dieses wirkliche Erkennen auf allen Ebenen, auf dem Management zu sagen, wir haben ein Problem, ist meistens sehr, sehr spät, kommt das wirklich auf den Tisch und dann hat man schon einen recht großen Verzug, große Budgetüberschreitung. Und das ist dann wirklich eine Krise, je nach Projektumfang. Und bei den Projekten, bei denen ich tätig sein durfte, war es halt so, dass ich oft der zweite oder dritte Projektleiter war, aus verschiedenen Gründen, Kündigungen oder der Projektleiter war fachlich dann doch nicht mehr in der Lage, das zu leisten. Oder wie gesagt, verschiedenste Gründe. Und ich habe dann halt recht schnell mitbekommen, das Team wusste, wo sie stehen. Das Management hat es geahnt, aber keiner hat es getraut auszusprechen. Weil oftmals auch die Angst von den Mitarbeitern steht, ja, was passiert, wenn ich jetzt sage, wir haben es nicht gepackt, wir sind daneben. Ja. Es gibt Kulturen oder Firmenkulturen, wo das ganz schlecht vorgelebt wird, indem man sagt, die Fehlerkultur, die wir hier haben, die heißt, wenn jemand den Kopf auseinanderstreckt und sagt, es funktioniert nicht, dann gibt es einen Kopf kürzer. Davor haben die Kollegen natürlich Angst und genauso wird dann halt nicht kommuniziert. Ich habe aber auch erlebt, dass viele Firmen nach solchen Krisenprojekten dann auch umdenken oder halt eine andere Fehlerkultur versuchen zu lernen, was aber dann auch über mehrere Jahre dann wirklich in den Knochen der Kollegen sitzt, die dann sagen, das muss erstmal gelernt werden, ich darf auch einen Fehler machen, ich darf noch nicht zweimal machen und ich kann offen kommunizieren. Ja, und weil du nach den Schritten gefragt hattest, ist halt ganz wichtig, wenn man erkennt, wir haben ein Problem, dann wirklich alles auf den Tisch packen, mit allen Stakeholdern reden, jede Meinung auch offen gelten lassen, zusammentragen, woher kann es liegen, kein Fingerpointing, sondern sagen, was sind die Probleme, was haben wir an Themen und wie kann es vorangehen. Oftmals ist dann halt einen Scope neu zu definieren. Das heißt, es werden vielleicht Terminziele überarbeitet, es werden Qualitätsziele, Aufgaben, sage ich mal, geändert, nicht die Qualität. Die Qualität muss gerade im Medizinbereich natürlich immer passen, aber es werden Aufgaben vielleicht verschoben oder rausgenommen oder es wird das Budget nochmal angepasst. Im Notfall passiert das auch, dass man Ressourcen, sei es Mitarbeiter intern, sei es andere Firmen, Zulieferer, wie auch immer, auch austauscht oder einfach, weil sie vielleicht fachlich nicht gepasst haben, an die Stelle ändert oder neue dazu nimmt. Und am allerwichtigsten ist halt in der Stelle, das Wiederherstellen des Vertrauens in das Team, zum Kunden, im Management. Ja. Und deswegen sagte ich vorhin, alle an einem Tisch, auch eine transparente Kommunikation zum Endkunden im Sinne von, ja, wir haben hier einen Fehler gemacht, dauert länger, wir haben hier einen Plan, da wollen wir hin. Und wenn man mit allen ordentlich und transparent umgeht, habe ich gelernt, es gibt zwar ein Zähneknirschen, aber es ist besser, als unter vorgehaltener Hand vertuschen zu wollen, weil es kommt am Ende mal irgendwo raus.
Absolut. Also ich nehme auf jeden Fall mit, schon wieder das A und O, hier auch wieder Kommunikation. Darüber hatten wir auch schon in unserem ersten Podcast viel gesprochen, wie wichtig Kommunikation tatsächlich ist. Wer hier noch nicht reingehört hat, kann ich nur empfehlen, bitte gern nochmal einschalten. Aber es klingt so, als würde die Sanierung eines Projektes vor allem viele dynamische Elemente beinhalten. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen bei der Restrukturierung von Projekten, die dir begegnen können? Und wie hast du es in Vergangenheit gehandhabt, dass du es doch erfolgreich meistern konntest?
Also man sollte immer dran denken, es ist für den Kunden eine Krisensituation, wenn man irgendwo reinkommt. Krise heißt, er hat Geld und Zeit in etwas investiert, was so jetzt nicht stattfindet. Und er versucht jetzt, egal ob mit einem internen Mitarbeiter oder mit mir, mit dem externen Berater, das Thema wieder auf die richtige Spur zu bekommen. Und er hat eine Erwartungshaltung an die neuen Aktivitäten, an das Team. Und das entsprechend zu erfüllen, erstmal die Erwartungshaltung zu kennen, das ist halt ganz wichtig. Also deswegen auch offene Kommunikation. Ich sehe halt immer wieder, auch am Anfang zumindest, dass es Widerstände gibt zu Änderungen im Projekt, weil die Teams oft sagen, wir wissen doch, woran es liegt. Wir wissen genau, was dazu geführt hat, nämlich Kürzungen vom Budget, Mitarbeiter sind gegangen, Mitarbeiter wurden nicht ersetzt oder plötzlich wurde Termin um die Hälfte gekürzt. Es ist halt schwer, auch dem Team dann zu sagen, ich bin jetzt keiner, der euch was Neues erzählt, sondern ich versuche mit euch zusammen ein neues Team zu bilden, den Scope neu und mit euch zusammen das Thema voranzubringen. Mhm. Ich war in so vielen verschiedenen Branchen unterwegs und wurde auch gefragt, warum bist du jetzt geeignet hier bei uns? Du kennst doch von dem Projekt, von den Themen eigentlich gar nicht so viel. Und meine Antwort ist jedes Mal, das ist schon richtig, die Experten habt ihr selber da, die wissen, wo es lang geht. Ich versuche halt mit den Experten zusammen eine Richtung zu definieren und als Team das Ganze abzuarbeiten. Ich weiß, wie die Kollegen ticken, warum sie vielleicht so oder so ticken. Und das macht mir Spaß und deswegen kriegen wir es zusammen hin. Also das Wichtige ist dabei, dass man halt die Ursachen der Probleme auf den Tisch packt und die auch abstellt und daran arbeitet und dann auch nicht alles auf einen Schlag, sondern Stück für Stück. Man kann nicht alles gleichzeitig, weil die Mitarbeiter haben auch nur einmal 8 oder 9 Stunden am Tag, die sie vergeben können. Und wenn man den Scope geändert hat, dann bitte auch wirklich kommunizieren. Alle müssen es wissen. Ich will nicht sagen, nachts aus dem Bett aufschrecken und wecken und sagen, so und so ist es. Aber jeder muss wissen, wo liegt da, wo kann ich nachschauen. Am besten auch regelmäßig runterbeten, was sind die Ziele. Und bei Medizintechnik auch beachten, man kann zwar, oder das Management möchte auch gerne schnelle Ergebnisse haben, aber ein schneller Fix ist halt nicht immer, gerade im Medizinbereich oder regulierten Bereich, nicht möglich. Und da halt auch die Balance zwischen einer konsequenten Abarbeitung, regelmäßigen Ergebnissen, Fortschritt und Langzeitthemen, die man bearbeitet.
Ich habe dazu mal noch eine Frage, weil es geht ja jetzt wieder viel in Richtung Kommunikation, den Mitarbeitern, den Projektteilnehmern irgendwie mal ein Gehör zu verschaffen, zu sagen, hey, woran hat es jetzt gelegen, deiner Meinung nach, wo steckt das Projekt im Moment fest, sage ich mal. Was ich mir jetzt herausfordernd vorstelle als Projektmanagement-Laie, sage ich mal, ist dieses, auch hier das Thema Balance. Also wie viel lässt man zu, dass sozusagen das Projekt nicht komplett in einen negative Sphäre gelangt? Also wie viel Wahrheit ist tatsächlich erwünscht? Oder muss man das auch manchmal einfangen? Das meine ich damit, dass man sagt, okay, den Punkt sehe ich jetzt, aber das geht jetzt vielleicht schon darüber hinaus. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man solche Projekte startet mit Personen, die vielleicht lange kein Gehör bekommen haben und dann mal die Tür öffnet, dass man dann irgendwie total auch darin gefangen ist.
Ja, also es gibt natürlich immer x Meldungen zu, warum läuft irgendwas schief.
Ja.
Man kann nicht jedem nachgehen. Also ich denke, wenn man, so habe ich es auch im aktuellen Projekt, an dem ich arbeite, gemacht. Wir haben eine große Liste. Jeder durfte Themen zusammenbringen, wie man das Projekt voranbringen kann. Ja. Wo kann man Stellhebel bewegen, die das Projekt nach vorne bringen? Diese Themen wurden dann auch im Team besprochen. Mhm. Welchen Beitrag hat das prozentual zum Fortschritt des Projektes? Mit welchem beginnen wir? Und haben das dann priorisiert und gehen halt die ersten Prio 1, 2 der Themen an. Dann gehen wir die nächsten an. Und es gibt auch Themen, die man sagen muss, ja, helfen hier nicht. Es ist ein generelles Thema, vielleicht auch so Firmenkultur. Die nehme ich dann teilweise selber mit, gehe dann auch zu meinem Ansprechpartner und sage, du, da gibt es Themen, da kannst du auch nochmal dran arbeiten oder müssen wir drauf gucken. Es ist nicht alles etwas, was im Projekt hilft. Es sind manchmal auch einfach der Frust, den die Kollegen sich von der Seele reden können.
Ja.
Und ich bin dann auch ein guter Zuhörer, nehme das mit. Ich versuche dann aber auch nicht alles an mich ranzulassen, das ist ganz wichtig. Man kann einen Teil identifizieren, was für das Projekt wichtig ist. Alles gleichzeitig geht nicht und ein Teil betrifft andere Bereiche, ein Teil betrifft wirklich das Projekt. Und da eine Balance zu finden, ich denke auch mit dem Team zusammen zu sagen, was hilft uns hier wirklich? Und wenn das Team dahinter steht, hinter den Themen, dann geht es auch in die richtige Richtung, glaube ich.
Ja.
Also es ist immer ein Miteinander.
Ja, ja.
Es ist ganz selten, dass ich sagen muss, die zwei Themen möchte ich aber trotzdem machen oder die zwei dem nehmen wir nicht, weil das Team, wie gesagt, die sind Experten in dem, was sie machen, sie kennen die Firma länger und ich versuche halt nur, die Kollegen und Kolleginnen zusammenzuhalten und zu gucken, was ist das Beste für ja einfach das gemeinsame Ziel des Projektes.
Mhm. Verstehe. Spannend, ja. Also stelle ich mir auch spannend vor, in der Entwicklung für ein Projekt dieses einfach mal zu öffnen und zu sagen, woran liegt es im Moment und dann offen zu kommunizieren und auch mit dem Team gemeinsam dran zu arbeiten und so vielleicht der ein oder anderen Person Gehör zu verschaffen.
Ja, also als ein, sage ich mal, negatives Beispiel oder extremes Beispiel. Ich hatte einmal einen Beratungsauftrag, bei dem es darum ging, ein Projekt, was eigentlich fast fertig war, offiziell, also dieses Melonen-Reporting hatte, wir sind fast fertig, es braucht nur noch ein halbes Jahr, den Projektleiter unterstützt und bei näherer Betrachtung kam raus, wir brauchen noch 3 Jahre, wir brauchen nochmal fast das doppelte Budget und am Ende haben wir das Projekt dann erstmal auf Eis gelegt, haben gesagt, wir gucken uns an die Probleme, wo kommt das her, hab dann auch das Management beraten, was sind aus meiner Sicht die Ursachen, eine große PowerPoint nur erstellt mit möglichen Themen, was am Ende dazu geführt hat, dass eine größere Umstrukturierung in der Firma die Folge war, inklusive Austausch der Geschäftsführung, weil auch das gehört auch mal mit dazu zu sagen, auch die Geschäftsführung oder das Management selber ist ein Teil des Prozesses. Und wenn eine Geschäftsführung, sagen wir mal, vierteljährlich in Budgeterhöhung von 500.000, 200.000 zustimmt und nicht fragt, wo kommt denn das her und was ist die Ursache und das über lange Zeitraum mitmacht, dann ist es auch dann ein Teil des Problems, dass man sagt, man hat es einfach durchgewunken.
Mhm.
Es ist zwar kein schöner Zustand, aber es ist halt die Wahrheit. Und da muss ich sagen, bin ich als externer Mitarbeiter oder Berater in der Position, ich darf dann auch oder ich bin auch gewünscht, auch die Meinung und auch die offen meine Meinung zu sagen.
Total. Der Blick von außen. Ja. Die Brille mal abzunehmen beim Endkunden, ne? Nee, aber verstehe ich. Also es gibt tatsächlich eine Reihe von Faktoren, die beachtet werden müssen. Gibt es denn irgendwie wichtige Regeln, die du als externer Projektleiter auch mitnimmst, die das Projektteam dann auch beachten sollte, um die Projektsanierung ganzheitlich zu unterstützen?
Also ich bin ein Freund von guter Kommunikation, haben wir ein paar Mal schon angesprochen. Und eines der wichtigen Themen am Anfang, gibt es überhaupt ein Organigramm? Welche Rollen, wer macht denn was in dem Projekt? Und oft finde ich es vor, manchmal eine ganz alte Version, die aber nicht überarbeitet wurde. Wichtig ist für mich erstmal einerseits zum Kennenlernen des Teams, wer macht was und dann wirklich, wer verantwortet welche Themen, weil wenn ich mit den Kolleginnen rede und die wissen um ihre Aufgabe, die wissen um ihre Verantwortung, dann kann man sie auch, sag ich mal, alleine laufen lassen, weil viele möchten auch wirklich nicht ständig gefragt werden, wo stehen wir, was machen wir. Gewisse Eigenverantwortung möchten die meisten Kollegen auch und das gebe ich dann auch, indem wir sagen, hier, deine Rolle. Wir stimmen die Randbedingungen ab und den Rest mach bitte so, wie du es vorstellst. Das funktioniert sehr gut, wird auch wirklich honoriert von den Teamkollegen. Und wenn man das auch gut dokumentiert, für alle sichtbar hat, wer welche Rolle hat, dann ist es einfacher, wen kann man fragen, zu welchem Thema. Das fängt dann beim Reporting an, das fängt an bei, wen kann ich im Notfall fragen, wer ist Ansprechpartner. Also Organigramm, Kommunikation als wichtigster Punkt. Und danach natürlich, wenn irgendwas nicht passt, die Methoden oder die Regeln, die man nutzt, auch natürlich anzupassen. Ein wichtiges Thema ist halt eine regelmäßige Kommunikation im Team. Das fängt dann schon an mit regelmäßigen Abstimmungen in sogenannten Daily Calls, die ich dann immer versuche einzuführen. Das heißt wirklich 5 Minuten, 3 Minuten pro Person, jeden Morgen für eine Viertelstunde, 20 Minuten, die wichtigsten Themen kurz abstimmen. Hilft immer, um zu sehen, wer arbeitet gerade an welchen Themen, ohne große Diskussion. Genauso regelmäßige Gesamtmeetings, das reicht aber alle 2 Wochen, 3 Wochen, sind wir auf Kurs, was sind die Rückinformationen aus dem Management, was möchte der Kunde, sind wir noch im Scope, dass jeder auf dem gleichen, in der gleichen Richtung ist. Und natürlich auch Meetings mit dem Management, mit dem Kunden, um zu sagen, wir sind ja on track, gibt es Fragen, Reporting. Ich versuche das immer proaktiv zu machen, weil wenn man das nicht macht, irgendwann kommt das Management und dann meistens haben wir keine Zeit hat und möchte natürlich, mach mal ein paar Folien, wir brauchen dies und jenes. Wenn man das regelmäßig in kleinen, wohldosierten Portionen macht, sind alle informiert und dann passt das ganz gut.
Aber das Reporting, das liegt ja federführend dann bei dir als Projektleiter.
Genau, also da versuche ich auch gerade in großen Projekten die Teilprojektleiter dazu zu bekommen. Einfach weil auch dann die Identifikation mit ihren Themen, mit ihren Rollen besser klappt. Und dann gibt es auch Projekte, wo ich dann einfach nur die Runden, die Reporting-Runden monitore und die Vorbereitung und moderiere und die einzelnen Teilprojektleiter ihre einzelnen Bereiche vorstellen. Es fühlt sich jeder ein bisschen abgeholt, man kann direkte Fragen stellen und es ist kein Monolog von mir. Und jeder ist beteiligt und das habe ich bisher als sehr hilfreich empfunden. Und das Feedback der Kollegen aus dem Team passt eigentlich auch. Am Anfang ist es ungewohnt, aber wenn man weiß, man kann auch seine eigene Arbeit auch vorstellen. Man wird auch gefragt, auch kritisiert auch mal. Aber man ist halt verantwortlich und man ist halt wirklich beteiligt, sage ich mal.
Ja, ist ja irgendwie eine Form von gesehen werden und irgendwie damit auch wertschätzend gegenüber den einzelnen Mitarbeitern.
Genau. Und damit einhergehend auch eine letzte Info noch. Stichwort Teilprojektleiter, also gerade in großen Projekten, ich kann als Projektleiter nicht alles kontrollieren. Selbst ein Manager hat ja seine Teamleiter und muss denen auch vertrauen, dass sie in der Richtung, wie die Geschäftsführung ihre Planung ausrichtet, sowie der Projektleiter den Scope ausrichtet, dass die Mitarbeiter wissen, da wollen wir hin. Und jeder natürlich ein kleines, wichtiges Glied in dieser Richtung ist. Und jeder dann auch sagt, ich arbeite dem Ganzen zu. Und da muss auch mal ein bisschen abgeben können. Fällt mir manchmal schwer, weil ich auch selber gern meine Finger im Spiel habe. Aber dadurch, dass ich halt sehr oft und sehr viel mit den Kollegen rede, bin ich eigentlich meistens informiert, was passiert. Und selbst bei kritischen Themen vertrauen sich die Kollegen mir an und sagen, du, das ist schlecht gelaufen. Ich trage auch nicht alles gleich weiter und hänge das an die große Glocke und versuche die Probleme zu lösen. Und dann spielt auch eine gewisse Vertrautheit auch noch eine Rolle.
Ja, cool. Jetzt haben wir viel über Methoden gesprochen, wie Probleme gelöst werden können und auch, wie man überhaupt erkennt, dass es Herausforderungen gibt, die man angehen sollte. Am Ende steckt da ja immer ein Mensch dahinter, der so eine Projektsanierung auch durchführt. Welche Fähigkeiten siehst du denn jetzt als unerlässlich, um das Projekt wieder auf den richtigen Weg zu bringen?
Ja, also ich glaube, es ist vielleicht schon herausgearbeitet worden jetzt oder bekannt in der Runde, dass ich da eher weniger Fähigkeiten auf die fachlichen Themen lege, sondern für mich sind die Soft Skills eigentlich am vorrangigsten. Ganz voran die Empathie, die jemand mitbringen muss als Projektleiter. Also jemand, der zwar fachlich gut ist, aber in seinem stillen Kämmerlein sitzt, 4 Wochen sich das Projekt zwar auf dem Papier anguckt und Zahlen schiebt, mag für einen Controller aus der Sicht super sein, aber für das Projekt bringt das nichts. Also ich muss mich in die Kollegen reinversetzen. Das hängt an von, wie lange arbeiten Sie in der Firma? Wie geht's Ihnen generell? Ich habe auch Interesse natürlich an Ihren privaten Themen im gewissen Maße. Aber das Ganze hilft mir auch zu verstehen, wie stehen Sie zu dem Projekt? Macht es Ihnen Spaß? Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen wertgeschätzt werden bei der Arbeit und auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, dann ist es ein ganz anderes Arbeiten. Und ich habe eigentlich immer einen sehr guten Draht zu den Kollegen. Also ich sehe mich auch nicht unbedingt immer als der Projektleiter selber, sondern wirklich als Teammitglied, weil ich habe eine besondere Rolle, das ist richtig, aber ich gehöre zu dem Team und wir arbeiten alle in die gleiche Richtung. Was jedoch wichtig ist, ich versuche natürlich auch nicht alles tief an mich ranzulassen. Ich versuche alles mitzunehmen, versuche das neutral zu betrachten, um mir ein Bild zu machen vom Team, von den Kollegen, warum agieren sie so, warum läuft dies und jenes. Aber ich muss am Ende doch neutral bleiben, um hier auch einen neutralen Blick für das Projekt zu haben, weil am Ende werde ich dafür bezahlt, das ist meine Aufgabe, das Projekt voranzubringen. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir hier eine schnelle Auffassungsgabe haben. Das heißt, ich komme als neuer Mitarbeiter, als externer Berater in die Projekte und muss in kurzer Zeit die Situation erfassen. Das ist sehr wichtig, dass man sich da einarbeiten kann, schnell ein analytisches Denken oder eine Spaß an der Lösungsorientierung, an Projekten, an Problemen ist wichtig. Also den Kopf in den Sand stecken macht dann keinen Sinn. Und wenn man Erfahrungen, sage ich mal, im Change Management oder in Konfliktlösungen hat, ist das auch sehr wichtig, weil die meisten Themen, die man begegnet, haben mit Change und Konfliktmanagement zu tun.
Ja.
Und hinter diesen ganzen Themen, wenn man es zusammenfasst, denke ich, wenn man es als einen Satz zusammenfassen möchte, man braucht halt eine relativ starke Führungsfähigkeit und man muss sich einstellen auf die verschiedensten Persönlichkeiten im Projekt. Mhm. Jedes Teammitglied ist halt ein einzelnes Individuum und jeder hat andere Vergangenheit, jeder hat andere Ziele und das ist halt relativ schwer, dass man auch jedem irgendwo individuell versucht, mit dem zu arbeiten. Und mir selber macht das Spaß. Ich mache das sehr gern, weil das ist, sonst könnte ich mir eine Maschine stellen irgendwo. Das ist was ganz anderes.
Ja. Schön.
Und am Ende vielleicht noch das Thema Krisensituation haben wir ein paar Mal erwähnt. Ganz oft steht man natürlich, mir hat mal ein Teamleiter gesagt, ja, an der Spitze ist es einsam. Er meinte damit, ich muss am Ende aushalten, ich muss den Report auch gegen das Management, ich muss eigentlich dann auch den Rücken breit machen für das Team, dass ich ein bisschen abschalte gegen das Management, dass die in Ruhe arbeiten können. Und wenn es halt schlechte Nachrichten oder Druck aus dem Management gibt, muss ich es erstmal abfangen. Und manchmal muss ich einfach auch aushalten. Also wenn ich halt präsentieren muss, es dauert ein halbes Jahr länger und es kostet 5 Millionen mehr, dann kann man als Kunde toben, schreien, kann man mit den Augen rollen, wie auch immer. Ich erfinde das ja nicht und man muss aber halt drüber reden können. Und manchmal ist es halt wirklich so, dass es halt, und da muss man gucken, wie gehen wir damit um? Können wir den Scope anpassen? Können wir die Ziele anpassen? Aber so sagen, ja gut, vielleicht schaffen wir es doch in der halben Zeit. Mhm. Das sind ja halt oft die Probleme, warum die Projekte da sind, wo sie sind. Weil ein Projektleiter halt, weil er in der Organisation gebunden ist und seinem Vorgesetzten nicht sagen kann, du, wir schaffen das nicht in der Zeit. Mhm. Ich darf mir das trauen. Also das ist auch wichtig dafür.
Ja. Das stimmt. Wenn nicht du, wer dann als externer Experte? Wir haben jetzt viel natürlich über Soft Skills gesprochen, über persönliche Stärken. Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass ab und an eine Fachkenntnis auch von Vorteil sein könnte. Wie stehst du denn dazu?
Ja, also gerade im Medizinbereich ist natürlich wichtig, sich über die Normen im Klaren zu sein. Ich selber habe dafür auch vor ein paar Jahren die Ausbildung zum Quality Manager für die Medizintechnik mich zertifizieren lassen, um einfach auch nach der Norm 13485 zu wissen, was ist denn wichtig in der Entwicklung eines Medizinproduktes. Mhm. Genauso wie für IT-Projekte, TK-Projekte zu wissen, wie arbeiten Netzwerke, wie wird Software programmiert. Also man darf nicht zu blauäugig rangehen, also man braucht keinen tiefen technischen Skill. Man muss aber wissen, worüber die Kollegen im Team reden und notfalls dann auch mal nachfragen können und die Themen verstehen. Mhm. Und gerade bei den Regularien, bei den Normen, Change Management, Stichwort in der Medizintechnik, es hat halt viel mit Retest, Zertifizierung, mit benannten Stellen, mit denen man arbeiten muss, zu tun. Und einfach etwas zu ändern, weil es halt schnell geht und Sinn macht, ist zwar technisch möglich, aber man darf nicht einfach die Sachen ändern. Es muss halt alles dokumentiert und abgetestet werden, um es am Ende fertig zu bekommen. Mhm. Und das ist halt auch ein Verständnis, was man mitbringen muss, gerade im Medizinbereich.
Kann ich nur bestätigen. Also das, was ich von meinen Kunden, wenn sie auf der Suche nach Projektleitern sind, häufig höre, ist einfach die Erfahrung im regulatorischen Umfeld, dass man weiß, was bedeutet das, welche Anwendung findet das. Die Experten für verschiedene Normen, sei es eine 10993, 6061, was auch immer, sitzen ja meist im Unternehmen und die muss man dann nur wissen, wie man sie einsetzt oder einbindet. Jetzt sind wir schon ein bisschen in die Richtung Medizintechnik eingetaucht. Ist ja immer noch mal ein bisschen besonders in der Medizintechnik, in der Life Science Branche. Welche besonderen Herausforderungen ergeben sich denn rein aus der Branche, der regulatorischen und ethischen Anforderungen für die Projektsanierung tatsächlich? Und gibt es da wirklich irgendwie was, worauf du da besonders achtest und was du da in deinen Management-Einsatz integrierst?
Also da sind eigentlich zwei Stichworte ganz wichtig. Einmal die Compliance, einmal die Patientensicherheit. Mhm. Also Compliance, wie eben gesagt, jede Änderung, die man durchführt, muss wirklich komplett getestet, freigegeben, geprüft werden, um halt wirklich zu sagen, das entspricht allen Regeln, allen Normen, die wir gerade, die man folgen muss. Und deswegen dauern Änderungen in der Medizintechnik halt leider sehr lang, weil dann ja benannte Stellen wie TÜV, TEKRA und Co. dann natürlich auch einen Testzeitraum haben und Absprachen über die Ergebnisse, die teilweise über Monate laufen. Und die Software ist vielleicht in 5 Minuten geändert, kleines Thema, mit Auswirkungen, die man sich als Entwickler gar nicht vorstellt. Da muss dann auch ein Usability-Ingenieur gefragt werden, ein RA-Kollege. Und alles zusammen gibt dann ein Bild. Darf man nicht? Ist das okay? Darf man vielleicht in einem bestimmten Land nur etwas nicht? Oder darf man das der ganzen Welt nicht? Und das alles führt dazu, dass wir halt sehr viel dokumentatorisch durchzuführen haben, freizugeben haben und auch einen recht langen Change-Weg. Und dahinter steht natürlich die Patientensicherheit. Das heißt, ich bin gerade in einem Projekt, wo es darum geht, ein medizinisches System mit einer Lebenszeit im menschlichen Körper von 80 bis 90 Jahren sicherzustellen. Und da wird natürlich auf jede minimale Abweichung von einem Material, von der Qualität geachtet, wo der Endkunde sagt, also ich erlaube hier wirklich null Abweichungen. Und da ist jede Auffälligkeit führt dann zu einem Ausschuss von einem Modul, von einem Teilprodukt. Und da mal schnell was zu ändern, sagen wir, führen dann einfach einen neuen Materiallieferanten ein, das geht so gar nicht. Also das ist teilweise Monate Nachtest, Qualifizierung von Produkten, von Materialien damit zu tun. Einfach, dass man gerade mit Implantaten sagt, es darf einfach nichts im Körper eines Menschen auslaufen, passieren, schädigen.
Total. Patientensicherheit ist das A und O.
Ja. Ja. Ja, die regulatorischen Änderungen, hatten wir vorhin schon angesprochen, sind aber teilweise über Jahre angekündigt. Das heißt, bei einem Langlaufprojekt muss man das beachten. Bei einem kürzeren hat man natürlich den Überblick, was passiert in diesem Jahr noch mit den Änderungen, mit den Normen. Muss ich noch beachten oder nicht? Und meist werden dann solche Änderungen innerhalb von einem Sustaining-Projekt in den nächsten 2 Jahren dann wieder nachgeholt. Kleinere Überarbeitung vom Projekt und so weiter.
Ja. Ein letzter Punkt, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was aber natürlich auch in der Medizintechnik super wichtig ist, ist das Thema Risikomanagement. Höre ich natürlich auch häufiger. Was spielt das denn am Ende des Tages für eine Rolle?
Ja, also Risikomanagement, fachlich oder projekttechnisch gesehen, gehört natürlich zu jedem Projekt dazu. Technisches Risikomanagement, sei es Mitarbeiter sind nicht da, sei es Technologien können nicht angewendet werden. Das ist etwas, was eigentlich zu den Grundkenntnissen, Fähigkeiten, Aktivitäten im Projektmanagement gehört, dass man das betrachtet, dass man über mögliche Auswirkungen sich im Klaren ist und Risiko für Änderungen von einer Norm, vielleicht auch von Kundenanforderungen, die müssen auch betrachtet werden. Aber ich glaube, hier gerade Änderungen von technologischem Fortschritt und Innovation ist auch wieder so, dass Medizinprodukte sich zwar relativ schnell ändern, aber die Riesenschritte, die Riesenänderungen eher im größeren Rhythmus stattfinden, weil halt eben auch die Entwicklungszyklen relativ groß sind. In den Projekten in den letzten Jahren habe ich natürlich auch gesehen, dass man versucht, auch dem technologischen Fortschritt gerecht zu werden, sei es bestimmte Bildauflösungen, sei es bestimmte Geschwindigkeiten im Netzwerk, sei es Übertragung mit IoT-Systemen, Cloud-Medizingeräteverbindungen. Das sind alles Themen, wo natürlich auch andere Kunden und andere Konkurrenten eines Kunden mitspielen. Und da muss man auch drauf achten. Dafür ist dann, sage ich mal, am ersten auch der Produktmanagementbereich zuständig, der sagt, ich habe die Ideen, der Markt geht in die Richtung, dem Patient könnte geholfen werden, wenn wir dies und jenes technologischen Thema einführen. Und das ist wichtig, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Total.
Und bei Langlaufprojekten natürlich umso wichtiger, das auf eine lange Sicht auszurichten.
Spannend. Also das ist auch eine Richtung, wo ich gerne nochmal mit dir eintauchen würde. Also wir sind ja glücklicherweise mit der Medizintechnik eine sehr innovative Branche. Und wir haben ständige technologische Fortschritte, die hast du ja schon angesprochen, und neue Ideen, die ja super wichtig für uns sind und die ja auch super schön sind. Nichtsdestotrotz stelle ich es mir herausfordernd vor, ständig technologische Fortschritte zu haben. Wie nimmt das denn Einfluss auf die Projektsanierung?
Also ich selbst sehe eigentlich bei Projektsanierungen weniger Einfluss von Fortschritten oder technologischen Fortschritten auf das Projekt, weil es da oft darum geht, das eigentliche Invest in ein Projekt erstmal zu retten, zu sagen, wir haben schon momentan, sage ich mal, 80% vom Projekt durch, wir müssen aber fertig werden. Es werden natürlich auch in letzter Minute wird überlegt, kann man hier vielleicht noch eine technische Änderung einführen? Macht das noch Sinn, für die nächste ein Jahr ein neues einzuführen? Oder wir schließen erstmal ab, bringen dieses Projekt oder das Produkt auf den Markt und machen dann nochmal ein kleines Update innerhalb von einem Jahr hinterher. Das ist von Fall zu Fall zu entscheiden mit dem Management, je nachdem, wo das Projekt gerade steht. Wenn man noch viel Zeit hat, hat man natürlich mehr Chancen, etwas zu ändern. Aber wie bei jedem Projekt, je später man im Projekt eine Änderung einführt, umso mehr hat man Änderungsaufwand, die teilweise zurückwirken bis auf die Anforderungsdokumentation für Eigenschaften des Produktes. Also ist aber auch in jedem Projekt so, je später die Änderung, umso größer der Umfang der Anpassung.
Glaube ich. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber ich meine, du bist so erfahren, du hast schon so viel gesehen, so viele Projekte auch saniert. Welchen Tipp würdest du denn jetzt anderen Projektmanagern geben, um Projekte zu sanieren, um vielleicht auch ihr Doing nochmal zu optimieren?
Also ganz wichtig ist immer, das große Ganze im Auge zu behalten. Das heißt, der Projektmanager, der Sanierer ist halt jemand, der den Blick für das Team, für die Richtung, für den Scope haben muss, die Sicht des Managements verstehen muss, des Endkunden. Und wo möchte man hin? Das heißt, vielleicht eine kleine Änderung technisch, die ist dann eigentlich gar nicht so relevant. Es ist halt nur ein Baustein. Wichtig ist es halt, überhaupt erstmal ein Team zu formen, wenn es vorher kein Team gab. Ich habe Projekte gesehen, da arbeiten alle zusammen, aber nicht als Team. Jeder arbeitet irgendwo vor sich hin. Und da wirklich ein Team zu schaffen, was in die gleiche Richtung arbeitet, was auch Spaß macht, miteinander zu arbeiten, das ist halt wichtig, denn wenn man miteinander arbeiten möchte, dann funktioniert das auch ganz gut. Wichtig ist auch, dass jede Firma anders ist, die Kulturen sind anders. Man kann jetzt nicht eine Vorgehensweise, die bei Firma A funktioniert, auf Firma B einfach überstülpen. Die Themen, die ich am Anfang genannt hatte, wie sollte man vorgehen, helfen fast immer, aber man muss immer ein bisschen nachjustieren. Und wichtig ist dann auch zu wissen, für das Team und auch für das Management, es wird oft erstmal schlechter. Schlechter heißt in dem Fall mehr Kommunikation, vielleicht auch mehr Meetings, andere Meetings. Es wird vieles über den Haufen geworfen. Wichtig ist aber auch, dass man hier sagt, es wird dann, was man dann neu definiert, mit Konsequenz also auch mal durchgeführt, dass man auch eine gewisse Konsistenz hat. Und die führt dazu, dass man auch einen Rahmen hat, wo die Teamkollegen sich dran orientieren können und nicht ein ständiges Hüren hat. Und wenn es mal nicht so läuft, ist halt so, man versucht was anderes und dann geht's halt weiter. Also es klappt nicht immer alles und man darf sich auch von Niederlagen nicht entmutigen lassen.
Ja, jetzt bist du natürlich ein Externer, du bist Freiberufler, du springst in viele verschiedene Projekte. Das ist ja auch das, was wir hier tun als Aristo. Was ist denn aus deiner Sicht der Vorteil, wenn man wirklich einen externen Berater einsetzt für eine Projektsanierung?
Ja, also ich denke, der beste Vorteil ist, ich habe keine Historie im Projekt. Gut, ich habe zwar Firmen, die ich schon seit vielen Jahren kenne, immer wieder mit denen arbeite. Die Projekte aber sind neu. Ich kann mich darauf fokussieren, auf das, was vor uns liegt. Wir können analysieren, wo kommt der Fehler her, den wir gerade haben, und die Ursache. Aber ich bin nicht verstrickt in der Politik der Firma, in der Kultur. Kann relativ frei agieren, kann offen und transparent agieren. Und das ist, glaube ich, das Offene und Transparente, was ich mag und wichtig ist und auch viele Kunden auch wünschen, dass man ehrlich mit denen auch spricht. Denn oftmals bekomme ich das Feedback zurück, ich habe es ja auch so für meinen Projekt mitbekommen, dass das Projekt eigentlich gut läuft und jetzt höre ich, läuft eigentlich ganz schlecht. Ja. Das ist der Vorteil eines externen Beraters, für mich der wichtigste.
Ja. Und vielleicht auch gerade das Thema Kommunikation, das Projekt, Teilnehmer sich auch gegenüber dir vielleicht etwas leichter öffnen können als gegenüber ihrem direkten Manager, um auch mal zu reporten, ganz transparent, wie läuft's und wie läuft's vielleicht im Moment nicht.
Ja, also ich in jedem neuen Projekt versuche ich mit allen Projektmitarbeitern halbe Stunde, 45 Minuten, Viertelstunde, je nach Thema, so ein kleines Kennenlerngespräch am Anfang, wo eigentlich auch sehr offen gesagt wird, das, was wir miteinander reden, bleibt unter uns. Also wir haben eine sehr gute, wichtige Kommunikation, eine offene und nicht immer am Anfang, aber mit der Zeit bekommt man wirklich sehr tiefe Einblicke mit den Kollegen in die Firma, in Themen, die die Kollegen bewegt. Und natürlich behalte ich die auch für mich, bilde meine eigene Meinung dazu. Und es schafft eine gewisse Vertrauensbasis. Man wird, also ich denke auch, die Kollegen fühlen sich auch gehört. Ich nehme dann manches auch mit. Natürlich weiß dann keiner, woher ich die Info habe und was ich damit mache. Und wenn ich etwas anspreche, offiziell dann auch nur in Rücksprache mit den Kollegen im Sinne von, wollen wir da an dem Thema mal arbeiten, können wir das machen? Und ich glaube, das hilft sehr viel. Und die Kollegen fühlen sich, glaube ich, auch relativ sicher dann in dem Umfeld mit mir. Das Gleiche mache ich natürlich auch mit den Management-Ansprechpartnern. Ich habe da mal ein sehr offenes Verhältnis und es bleibt doch wirklich alles immer in dem kleinen Kreis. Nebenbei, sage ich mal, gerade wenn ich Projekte auch übergebe am Ende, habe ich immer eine gewisse auch Coaching-Funktion für den Nachfolger. Und da versuche ich auch ein sehr gutes Verhältnis aufzubauen. Das ist halt wichtig, dass man auch mal ein Feedback geben kann, selbst auch an mich, was gut läuft, was schlecht läuft. Und deswegen die Kommunikation und eine gute Zusammenarbeit, die Empathie, die man braucht mit den Kollegen, das ist super wichtig.
Ja, stimmt. Und es ist sicherlich eine Stärke von dir. Also kann ich aus unserer Zusammenarbeit nur so sagen, ja. Gibt es vielleicht irgendwie einen letzten Gedanken, ein letztes Stück Weisheit, Projektmanagement, Projektsanierung, was du unseren Zuhörern heute nochmal mitgeben möchtest?
Ja, also mehrere Teile. Also das eine, ich habe selbst immer aus Fehlern gelernt, sei es Fehlern, die andere gemacht haben, meine eigenen Fehler. Ich denke, wenn man sieht, wie etwas nicht funktioniert und das dann anders macht, es hilft. Auch ein Projekt kann mal schieflaufen. Da weiß man, wie man das vielleicht nicht machen sollte. Also nicht resignieren, machen es halt anders und dann geht es auch irgendwie vorwärts. Das ist wichtig. Dann, solange man authentisch ist, sich selbst treu bleibt und das, was man vertritt, also das, was ich sage, auch tue und ich das auch den Kollegen widerspiegle im Team und sehen, der Jens, der erzählt das nicht bloß, der lebt auch danach, dann ist das, glaube ich, wichtig, weil ich muss dem Team in die Augen schauen können, ich muss mir morgen oder abends in die Augen schauen können, dann ist das okay, wenn ich irgendetwas vertreten müsste, was ich selber nicht, wo ich nicht dahinter stehe, na, das würde ich auch, glaube ich, nicht durchhalten, das bringt das für das Team nichts. Und dann merkt man auch, dass ja die Euphorie, die man sonst auch hat, wir wollen voran, wir wollen dies und jenes machen, das wirkt dann auch nicht ehrlich. Also das hilft dem Team auch nicht. Weil das Team ist natürlich auch, das merkt das natürlich genauso. Natürlich auch, ich möchte andere so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Das halte ich für sehr wichtig. Denn das Miteinanderleben, ob das im Berufsalltag oder zu Hause ist, ist eigentlich das Gleiche. Wir haben hier überall den menschlichen Faktor dazwischen und deswegen ist es wichtig, sich so zu benehmen, wie man selber auch mit sich umgegangen haben möchte. Und ganz wichtig, bei dem, was ihr macht, egal ob ich jetzt die Teammitglieder anspreche oder den Projektleiter, macht nur das oder macht das, was ihr macht, mit Freude. Das merkt man euch an und es steckt auch andere an. Und wenn man das gern macht, dann geht das auch. Dann kann man auch die Probleme lösen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Habt Spaß an dem, was ihr macht.
Schönes, schönes Schlusswort. Ich hatte auf jeden Fall Spaß an unserem Austausch und bevor wir das jetzt hier auch zum Abschluss bringen, möchte ich dir, Jens, nochmal ganz herzlich danken, dass du heute hier bei uns in München warst, extra die Reise auf dich genommen hast und auch deine Erfahrungen mit uns in unserem Podcast, aber auch mit unseren Zuhörern geteilt hast. Es gibt da draußen sicherlich noch viele, viele spannende Projekte, die genau nach einem Projektmanager, Projektsanierer wie dir suchen. Und du weißt es, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, wenn wir eine neue Opportunität finden können, wo wir an unsere sehr erfolgreiche Zusammenarbeit nochmal anschließen können. Ich wünsche dir bis dahin wirklich von Herzen alles Gute für das jetzige und auch die kommenden Projekte. Bleib gesund, bleib so wie du bist und weiterhin viel Erfolg bei allem, was du tust. Und ja, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und dass du heute nochmal bei uns warst und uns hier die Ehre erwiesen hast.
Ja, liebe Sarah, was soll ich sagen? Vielen Dank zurück. Also danke, dass ich hier ja bei euch im Podcast aus meinem Nähkästchen plaudern durfte. Und ja, ich freue mich natürlich auch auf eine weitere Zusammenarbeit mit euch. Vielen Dank für die Zeit hier bei euch. Wir bleiben ja wie immer im engen Kontakt und dir und deinen Kollegen natürlich auch alles Gute und bis demnächst. Dankeschön.
Vielen Dank.
Talking Life Science, ein Podcast der Risto Group.